Herzlich willkommen zum Studienkompass-Podcast Raus in die Welt. Der Studienkompass ist ein bundesweites Stipendienprogramm zur Studien- und Berufsorientierung, das sich vor allem an Schülerinnen und Schüler richtet, deren Eltern nicht studiert haben. In unserem Podcast möchten wir euch vorstellen, welche verschiedenen Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte oder Brückentätigkeiten euch offenstehen, wenn ihr noch zur Schule geht oder wenn ihr euren Schulabschluss schon in der Tasche habt. Oder aber, wenn ihr den Schritt in das Studium oder die Ausbildung schon gemacht habt. Dazu gehören verschiedene Freiwilligendienste im In- und Ausland, aber auch Angebote von verschiedenen Organisationen, die auf anderem Wege Aufenthalte im Ausland ermöglichen. Wir laden für euch ehemalige und aktuelle Studienkompass-Teilnehmende sowie Expertinnen und Experten ein, die in diesem Bereich arbeiten. So könnt ihr euch mit den verschiedenen Optionen schon früh beschäftigen und etwas für euch Passendes finden. Lasst euch von unseren Gästen inspirieren.
Heute zu Gast haben wir den ehemaligen Studienkompass-Teilnehmer Tom Ganowski. Hallo Tom, schön, dass du dabei bist. Du bist 2015 in Berlin in den Studienkompass aufgenommen worden und studierst jetzt an der Technischen Hochschule in Wildau European Business Management. Doch du bist heute hier, um uns von deinem Work and Travel zu erzählen, was du nach deinem Abitur gemacht hast. Ja, und kannst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erst einmal erzählen, was das eigentlich genau ist und wo du das gemacht hast?
Also ich habe Work and Travel in Australien gemacht, so wie die meisten wahrscheinlich mittlerweile. Und was genau das ist, es ist halt, wie der Name sagt, Work and Travel, also arbeiten und reisen. Du gehst halt in das Land und du kannst da arbeiten und währenddessen Geld verdienen und in diesem Land komplett rumreisen. Ja, das ist Work and Travel.
Der Name hält also, was er verspricht. Und wie bist du damals auf die Möglichkeit, ein Work and Travel in Australien zu machen, aufmerksam geworden? Und warum hast du dich beworben?
Also es ging halt im Abi darum, halt erstmal die Frage, was macht man denn nach dem Abi? Und für mich war klar, ich weiß es nicht. Ich konnte auch durch den Studienkompass, habe ich halt für mich auch rausgefunden, dass ich es einfach noch nicht weiß. Und dementsprechend hat mich auch der Studienkompass dann irgendwie in diese Richtung gebracht, Ausland, obwohl das Wort Ausland für mich jetzt nie fiel. Und dann habe ich halt geguckt, was gibt es denn im Ausland? Da gibt es halt verschiedene Sachen wie Au-pair, wie halt einfach hinreisen oder so. Und dann war es mehr das Ausschlussverfahren, was mich dann auf Work and Travel gebracht hat, wo du halt arbeiten kannst, nebenbei Geld verdienen kannst. Weil ganz ohne Arbeiten ist halt auch blöd, erstmal weil du mit viel mehr Geld hin musst. Und außerdem, weiß nicht, ab und zu arbeiten ist, glaube ich, auch ganz gut. Dann lernt man mal Leute von dort kennen, dann hat man auch viel mehr Geld oder hat man halt mehr Geld zur Verfügung. Und es ist halt einfach mal ein anderer Einblick, den man hat, als wenn man nur Tourist ist. Von daher ist Arbeiten in einem Land, glaube ich, nie verkehrt. Und ja, so kam ich auf Work and Travel und deswegen habe ich mich dafür beworben.
Und wie läuft eine Bewerbung für ein Work and Travel so ab? Also muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen? Was ist dir besonders leicht gefallen? Was war ein bisschen herausfordernd?
Also, eine Bewerbung läuft relativ simpel ab. Also ich hatte die mit einer Organisation gemacht und ich habe dann einfach der Organisation meine Daten gegeben. Dann musste ich mein Visum beantragen. Man braucht nämlich ein spezielles Visum. Ein Work-and-Travel-Visum, was dich dafür berechtigt, dort zu arbeiten. Den Rest hat eigentlich schon fast die Organisation für mich gemacht. Die hat halt mir eine Handy-SIM-Karte gegeben, als ich dann dort war. Mir die ersten drei Nächte bezahlt und den Flug hat sie für mich gebucht. Dadurch war von mir relativ wenig zu machen. Dadurch war für mich die meiste Arbeit übernommen worden. Was aber auch, was jetzt auch nicht aufwendig gewesen wäre, wenn die Organisation nicht da wäre. Was man halt machen muss, ist einen Flug buchen und ein Visum beantragen. Und den Rest kann man dann da machen. Von daher wäre es auch ohne Organisation nicht schwer geworden, sich dafür zu bewerben. Ist halt einfach nur das Visum dafür zu beantragen. Und das ist alles. Und sobald das genehmigt ist, dann ist alles fertig. Die Voraussetzungen sind dafür, man darf nicht älter als 30 sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, an sich das Visum ist natürlich auf Englisch, weil natürlich Australien Muttersprache Englisch hat. Das war ein bisschen schwer, aber dadurch, dass man halt mit Google Translator, man hat Freunde, die Muttersprache Englisch sind und dadurch war das alles an sich auch kein Problem. Von daher war die Bewerbung eigentlich relativ leicht. Ist halt ein Selbstläufer an sich. Und ja, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Wie schon gesagt, das spezielle Visum braucht man halt, dieses Work-and-Travel-Visum. Und wie viel Zeit man sich für Beantragen nehmen sollte, ist, glaube, wenn man, das kommt auch ein bisschen auf die Englischkenntnisse drauf an und wie sicher man sich Formulare eintragen lässt, aber auch in 2 Stunden oder so sollte das eigentlich problemlos gelöst werden. Und ja, da muss man sich jetzt nicht extra für 3 Tage für frei nehmen. Wenn man sich da mal intensiv hinsetzt und dann in 2 Stunden das Formular durchgeht, dann sollte das Formular auch fertig sein in der Zeit.
Du hast erwähnt, dass du mit einer Organisation nach Australien geflogen bist. Für wie sinnvoll hältst du das? Ist es notwendig? Und hattest du auch einen Ansprechpartner vor Ort, der dir dann bei Fragen weiterhelfen konnte?
Ja, wie gesagt, ich bin halt mit einer Organisation hingeflogen, was im Nachhinein betrachtet relativ unnötig war. Man schafft das problemlos ohne Organisation. Das Einzige, was sie halt macht, sie erleichtert, also die Organisation erleichtert dir halt den Einstieg ins fremde Land, dadurch, dass du halt erstmal 3 Nächte bezahlt hast. Und ja, dadurch, dass du also 3 Nächte ein Hostel bezahlt bekommen hast, hast du halt erstmal für 3 Tage eine Unterkunft. Du hast erstmal 3 Tage Zeit, alles für dich zu organisieren, dir einen Bankaccount zu erstellen, dir eine SIM-Karte zu holen. Also auch das meiste von dem hatte die Organisation gemacht, aber auch ohne Organisation in 3 Tagen schafft man das problemlos. Wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, schafft man das eigentlich auch in einem Tag. Und ja, von daher war alles soweit ganz relativ einfach. Ansprechpartner hat man auch. Man hatte von der Organisation, mit der ich geflogen bin, hatte man, ich glaube, 4 Ansprechpartner in ganz Australien. Eine war in Brisbane, eine in Sydney, eine in Melbourne und ich glaube, eine in Perth. Da ich die meiste Zeit meiner Zeit in Melbourne war und ab und zu noch in Sydney, da hatte ich eigentlich immer einen Ansprechpartner, der auch die Post für dich entgegengenommen hat. Wofür man ab und zu braucht, man eine Adresse eingeben. Wenn man zum Beispiel sich ein Auto kauft, brauchst du eine australische Adresse. Es kontrolliert an sich niemand und du kannst angeben, was man möchte. Aber es ist halt dann doch irgendwo gut, wenn die Post irgendwo ankommt, wo du weißt, dass sie ankommt und wo du mal nachfragen kannst. Und von daher war das sehr, sehr vorteilhaft, dann meine Adresse anzugeben. Und dass man, wenn man Post entgegengenommen hat, dann hatte man auch eine Adresse, zu der man immer konnte. Und so konnte man Post von zu Hause bekommen. Ich hatte zum Beispiel Geburtstag in der Zeit, als ich da war. Und ja, so konnte man mir dann was schenken. Ja. Aber das sind dann so Kleinigkeiten, die dann sehr schön sind, aber auf die man jetzt nicht zwangsläufig braucht, meiner Meinung nach. Aber das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist natürlich auch immer gut, einen Ansprechpartner da zu haben, der einen hilft, wenn man mal Hilfe braucht und wenn man sich mal gerade überfordert fühlt, was sicherlich vorkommt und was sicherlich den meisten oder fast allen vorkommt, passieren wird. Und von daher ist es auch immer gut, einen Ansprechpartner zu haben und den hat man dann in dem Fall einfach.
Jetzt hast du ja eingangs erzählt, dass du gerne in Australien auch arbeiten wolltest. Daher erzähl uns doch gerne mal etwas von der Arbeitswelt in Australien. Wie hast du deine Jobs gefunden? Wie viel Geld hast du verdient? Und was hast du so gemacht?
Das war halt standortbedingt natürlich. Ich war sehr, sehr lange in Melbourne geblieben und von daher habe ich die meiste Zeit habe ich in Melbourne gearbeitet. Wie man Arbeit findet, ist relativ simpel. Es gibt halt Jobportale, sowas wie Indeed, die ja auch hier in Deutschland mittlerweile sind. Sowas wie Gumtree ist ja hier eigentlich mehr so eine Art Flohmarkt-App. Das ist dort auch eine Jobsuch-App. Also da gibt es dann Gumtree Jobs extra. Und ja, da suchen ist dann eher sowas wie so eine Art LinkedIn oder Xing. Und da schreiben dich dann Leute an. Ja, oder du gibst halt du schreibst halt was über dich, 200 Wörter oder sowas, oder irgendwas schreibt man sich halt über sich. Und die Leute, die halt Arbeit brauchen für 1, 2 Tage oder für eine Woche, die schreiben mich dann an. Ja, ich brauche Arbeit für das und das. Dafür bist du dafür qualifiziert, oder sie sollten halt aus deinem Text rauslesen, dass du dafür qualifiziert bist. Ja. Arbeit in Australien ist an sich relativ entspannt. Also es kommt natürlich immer auf den Chef drauf an, das ist klar. Aber an sich sind Australier sehr, sehr entspannt, machen auch sehr, sehr viel Pause. Und was natürlich super ist, der Stundenlohn ist dafür, dass man Arbeit macht, die im Grunde jeder machen kann. Weil du wirst ja da nichts Qualifiziertes machen, großartig. Und dafür ist der Stundenlohn einfach extrem hoch. Man verdient teilweise so an die, also ich habe 25 Dollar verdient, man kann auch 30 Dollar verdienen, aber das ist schon gut. Also 30 Dollar und alles, was darüber geht, ist halt wirklich spitze. Aber so im Bereich zwischen 20 Dollar und 30 Dollar, das entspricht so etwa 16 Euro bis 20. Also 16 bis 20 Euro entspricht das etwa. Das ist so ungefähr der Stundenlohn. Und das ist schon ein sehr, sehr guter Stundenlohn, wie ich finde. Dafür ist allerdings auch das Leben in Australien sehr, sehr teuer.
Bitte entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber vielleicht können wir zu dem Geld später noch kommen. Uns würde noch interessieren, ob du verschiedene Jobs gemacht hast und wie schnell man an so einen, an einen neuen Job rangekommen ist.
Ja, also wir sind ja dann, haben dann irgendwann angefangen rumzureisen, weil wir halt, oder rumzureisen, wir sind die ganze Ostküste einmal hoch. Achso, wenn ich von mir rede, rede ich von mir, weil ich bin mit zwei Freunden rumgereist und deswegen wir, ich mit meinen Freunden, wir sind quasi die meiste Zeit, eigentlich fast die ganze Zeit zusammengeblieben und daher rede ich die ganze Zeit von wir. Ja, also ich bin an die Ostküste hochgefahren und da haben wir dann halt teilweise auch Geldknappheiten gehabt und haben dann gesagt, okay, so in Sydney haben wir dann einfach. Sydney wollten wir sowieso noch mal eine Woche bleiben oder so, einfach weil es halt eine schöne Stadt ist. Und dann haben wir halt beschlossen, okay, wir bleiben jetzt eine Woche hier und wenn wir schon hier sind, können wir ja gleich Arbeit suchen. Und dann haben wir da noch mal gearbeitet für eine Woche. Das ging halt durch Gumtree, haben wir das halt relativ schnell gefunden nach 3 Tagen und dann ging es halt sehr gut. Das, mit solchen Apps findet man ja partiell gut, partiell weniger gut eine Arbeit. Es kommt halt immer ganz darauf an, was du da hingeschrieben hast. Wenn man da halt was hinschreibt und die Leute merken, okay, der ist halt wirklich sehr, sehr deutsch und kann nicht so gut Englisch oder so, dann hat es natürlich schwieriger. Auch wenn Deutsche bei Arbeitgebern sehr beliebt sind in Australien, weil Deutsche halt sehr, sehr fleißig sind und sehr, sehr akkurat sind. Zumindest ist das so ein Image davon. Aber wenn man da halt eher schon rüberkommt wie ein sehr, sehr Deutscher oder so, wie ein Nicht-Muttersprache Engländer, hat man da schon sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Ja, aber ansonsten ist das Arbeit finden nicht sehr schwer. Und ja, von daher, man findet überall relativ schnell Jobs, wenn man danach sehr intensiv sucht. Wenn man natürlich sehr, sehr leichtwillig sucht und eher so mit, naja, mal gucken, ich gebe mal eine Bewerbung heute raus und dann war's das, dann wird man natürlich Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden.
Ja, danke dir. Das klingt ja jetzt relativ simpel dank des Internets, also für mich als Außenstehende. Jetzt zum Geld. Du hast gesagt, der Stundenlohn war relativ hoch für ja, deutsche Verhältnisse. Aber wie war das denn in Australien? Konntet ihr gut damit leben? Hat es zum Reisen gereicht und für das Essen und die Verpflegung? Oder musstet ihr von der Hand in den Mund leben, wie man so schön auf Deutsch sagt?
Also wie halt gesagt, der Stundenlohn ist relativ hoch. Von daher kommt es immer darauf an, wie viel du arbeitest. Wenn man es schafft und einen Vollzeitjob kriegt, was ich glaube ich nie geschafft hatte, ich hatte immer mehr so Part-Time-Jobs heißen die. Das heißt, ich war bei einer Agentur und die schreiben dich an, möchtest du jetzt arbeiten? Oder hier, diese nächste Woche habe ich den und den Job, möchtest du dann dahin, dahin? Und dann schreibe ich ja gerne und dann habe ich da und da gearbeitet. Wenn man aber einen Vollzeitjob hat und halt jeden Tag 8 Stunden arbeitet, dann hat man sehr, sehr viel Geld und dann reicht es zum Leben und zum Rumreisen. Da wir halt relativ, also wir haben halt weniger verdient, deutlich weniger, dadurch, dass wir halt nicht so viel gearbeitet haben. Wir haben aber auch sehr, sehr wenig ausgegeben, was im Nachhinein sehr schade ist, weil wir halt ja dadurch nicht so sehr gelebt haben, wie man es hätte tun können und sollen vielleicht. Aber ja, haben wir halt so gemacht und jetzt bereue ich es jetzt auch nicht. Es war halt dadurch auch sehr, sehr, viele Sachen waren dadurch auch sehr, sehr viel witziger. Aber dadurch, dass wir halt so wenig ausgegeben haben, hat es dann zum Sparen und zum Reisen letztendlich auch gereicht. Auch wenn wir dann zwischendurch, wie gesagt, in Sydney nochmal gearbeitet hatten. Aber wir sind dann auch nochmal nach Bali in Urlaub geflogen, nach Hongkong in Urlaub geflogen. Also das Geld reicht schon, wenn man sich das gut einteilen kann und mit Zahlen und mit Geld ein bisschen umgehen kann, dann sollte das kein Problem werden.
Okay, aber das klingt ja erstmal ganz vernünftig. Und Wie sah es mit den Unterkünften aus und der Verpflegung? Musstet ihr euch darum selbst kümmern?
Ja, selbstverständlich. Also dir wird niemand irgendwann mal einen Teller Essen vorbeibringen und sagen, hier, einfach weil du hier bist, geben wir dir jetzt einen Teller Reis. Das passiert nicht. Du musst ja jetzt selber einen Teller Reis kochen. Von daher, ja, und auch Unterkunft muss man sich selber holen. Wir hatten halt durch die Organisation, wie gesagt, die ersten 3 Nächte, in der wir eine Unterkunft bekommen haben. Das war es dann aber auch. Also nach diesen 3 Nächten musste man halt für die Unterkunft selber bezahlen. Oder wir hatten ja auch in den ersten 3 Nächten schon auch dafür bezahlt, nur halt den Preis für die Organisation. Und von daher mussten wir danach alles selber bezahlen und uns selber darum kümmern. Was halt ab und zu manchmal vorkommt, ist gar speziell in Sydney und in Melbourne, dass hier irgendwelche Events sind. Und wenn dort Events sind und du hast keine Unterkunft gebucht und denkst dir, ja, mache ich auf den letzten Drücker. Das klappt in der Regel, das sollte nicht das Problem sein, meistens. Aber wenn da halt so ein Event ist, zum Beispiel ist einmal Ed Sheeran aufgetreten, als wir in Sydney waren. Und dementsprechend waren die Hostelpreise nicht einfach nur hoch, sondern es waren auch gar keine mehr da. Und von daher hatten wir Glück, dass wir eh gereist sind und ein Zelt hatten und dadurch konnten wir in einem Zelt außerhalb der Stadt schlafen. Aber hätten wir das nicht gehabt, dann hätten wir mit all unseren Sachen keine Unterkunft gehabt und das wäre halt sehr, sehr problematisch gewesen. Von daher muss man bei Unterkunft vielleicht immer mal ein paar Tage vorher gucken und Bescheid wissen, ob da irgendwas ist oder so. Und dementsprechend vorsichtig sein. Beim Essen ist es so, dass ab und zu ein paar Hostels, aber auch nicht alle, sich so einen Bereich haben mit Sachen, die anderen Backpacker nicht mehr haben wollten, weil sie halt, weiß nicht, Platz in der Tasche brauchten, weil sie abgereist sind oder so und die Sachen nicht mitnehmen wollten. Und da kann man sich dann da das Essen for free nehmen. Es ist eigentlich so gedacht, dass man die Sachen im Hostel lässt. Man nimmt sie halt zum Beispiel Salz oder so. Entweder verwertet man es direkt, aber man sollte es nicht mitnehmen. Manche Leute nehmen es trotzdem mit, was sehr schade ist, wie ich finde, weil ich meine, so ein Salz kann man sich auch einfach mal kaufen. Muss man sich jetzt nicht im Hostel klauen. Und ja, also wenn man da halt was findet, entweder verwertet man es direkt oder man lässt es da. Das war so das Nette. Manche Leute haben sich halt nicht so daran gehalten. Und ja. Aber dadurch kann man sich halt auch nochmal ein, 2 Cent sparen, weil man nicht immer neues Salz kaufen muss. Oder wenn da mal was Brot oder so oder Toast, wenn es da ist, kann man einfach das nehmen. Und aber das hat auch nicht jedes Hostel, von daher kann man sich darauf halt auch einfach nicht verlassen.
Okay, das klingt ja schon ganz schön aufregend und spannend, wenn es so um das eigene Essen geht. Ja, aber was war denn jetzt so dein schönstes Erlebnis in Australien bei deinem Work and Travel?
Ja, das schönste Erlebnis ist gar nicht so leicht, wie ich festgestellt habe. Es gibt viele Sachen, die mega schön sind, die man mitnimmt fürs Leben. Aber ich glaube, das Allerschönste ist eigentlich vielmehr, dass man im Nachhinein sieht, was für eine persönliche Entwicklung man durchgemacht hat und wie sehr man doch ein anderer Mensch geworden ist und ein viel besserer Mensch von sich selbst. Also ich meine, man wird ja jedes Jahr oder mit der Zeit wird man einfach eine bessere Version von sich selber. Und ich glaube, das ist einfach in einem Auslandssemester nochmal exponentiell mehr, weil du einfach so viel in einem Jahr erlebst, was man nicht einfach so, was ich wahrscheinlich in 20 Jahren in Deutschland erlebt hätte. Also man sagt auch, ein Jahr im Ausland ist kein Jahr im Leben, es ist ein Leben in einem Jahr, weil da einfach so viel passiert und du entdeckst so viel über dich, über andere Leute und das ist, glaube ich, eigentlich das schönste Erlebnis, ist einfach, wie sehr man sich verändert. Und ja, ansonsten, wenn ich mich darauf jetzt festlegen müsste, ein schönes Erlebnis war, wir waren mal an einem Tag, waren wir mal vortrinken bei uns im Hostel und also bei uns im Zimmer halt. Danach sind wir in so eine Salsa-Bar gegangen und sind danach wieder zurückgegangen und es war dann irgendwann 2 Uhr nachts oder so. Weil wir fanden ihn alle Abend jetzt alle nicht so krass oder so. War halt ein guter Abend, aber war jetzt nicht so besonders. Und auf einmal kamen so 2 Leute auf die Idee, ja, lass uns mal mit einer Musikbox rausgehen und ein bisschen Musik hören und durch die Gegend laufen. Und 2 Uhr nachts, ein paar waren halt so, nee, ich gehe jetzt pennen. Und ich und ein anderer haben dann noch gesagt, ja, machen wir mit. Und dann sind wir halt zu fünft am Ende los, nochmal mit Musikbox durch die Gegend. Und dann waren wir bei so einem Burger King. Also die heißen da Hungry Jacks. Das ist das gleiche wie Burger King, halt nur einen anderen Namen. Und da haben wir dann so einen Inder getroffen, der fand uns wohl mega cool. Ich weiß nicht, ich habe auch mit dem persönlich nicht geredet, aber die anderen haben halt mit dem geredet und geredet und auf einmal meinte der so nach noch ein paar Minuten, also ein paar Minuten wahrscheinlich war es, so eine Viertelstunde oder so: Ja, Leute, ihr seid echt cool, ich wohne hier um die Ecke, wollt ihr einfach zu mir gehen? Dann sind wir zu dem gegangen und dann standen wir vor so einem Hochhaus. Und auf einmal drückt er da so einen Knopf auf dem Fahrstuhl. Und das war einfach der alleroberste, also der höchste Knopf. Und dann sind wir mit dem ins allerhöchste Geschoss. Und von da haben wir dann den Sonnenaufgang nochmal gesehen. Und ja, der ganze Abend, der war dann am Ende sehr, 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 sehr witzig, sehr, sehr krass auf allen Ebenen. Und deswegen war das, würde ich sagen, nicht um das schönste Erlebnis, aber auf jeden Fall der schönste Abend, den ich erlebt habe. Und der mit dem meisten Erinnerungspotenzial.
Okay, wow, ein australischer Sonnenaufgang klingt jetzt nicht so schlecht. Vor allem jetzt im Berliner Winter könnte ich mir gerade nichts Schöneres vorstellen. Und neben dem schönsten Erlebnis gibt es ja auch sicherlich die ein oder andere Herausforderung. Was war für dich denn so die größte Herausforderung in Australien?
Das auf dich selber gestellt sein, du wirst halt in so ein kaltes Wasser geworfen. So, bei uns war es natürlich noch relativ okay, weil wir halt 3 Nächte im Hostel hatten. Und nach diesen 3 Nächten hieß es dann erstmal: Ja, was macht ihr? Und wir waren so: Okay, wir haben jetzt hier von einem Surfcamp geholt, sind wir erstmal ins Surfcamp gegangen. War auch mehr so eine Überbrückungszeit, um zu wissen, was machen wir denn jetzt? Und wir haben uns entschieden: Okay, wir gehen nach Melbourne. Und dann sind wir nach Melbourne gegangen, also von Sydney, wir sind in Sydney gelandet und sind wir nach Melbourne gegangen. Dann haben wir uns erstmal da ein Hostel. Also die größte Herausforderung war eigentlich dieses auf sich selbst gestellt sein, und du musst auf einmal Entscheidungen treffen, die dein restliches Jahr beeinflussen und sehr, sehr beeinflussen. Weil ob wir dann nach Melbourne gegangen sind oder ob wir dann nach Perth gegangen wären oder nach Brisbane oder in Sydney geblieben wären, das hätte letztendlich das ganze Jahr beeinflusst. So haben wir das Jahr gehabt, was wir jetzt hatten, anders hätten wir ein ganz anderes Jahr gehabt. Und sich dessen bewusst zu sein und dementsprechend zu handeln, ist dann doch irgendwas, was man auch im Laufe der Zeit lernt. Aber ja, das war für mich echt die größte Herausforderung, dieses ins kalte Wasser werfen. Jetzt musst du alles alleine machen. Bei uns ging es halt noch, weil wir wirklich zu dritt unterwegs waren, was nicht immer Vorteile hat, aber was wir getan haben. Und dadurch ging es halt, dadurch war das nicht so eine große Herausforderung, weil wir hatten halt immer, immer einen Ansprechpartner. Und wir hatten halt immer uns. So, aber letztendlich waren wir halt dann auch nur auf uns gestellt und uns hat dann auch keiner mehr geholfen. Von daher war das, würde ich sagen, die größte Herausforderung.
Das klingt ja so danach, als musstet ihr ganz schnell erwachsen werden in Australien. Jetzt lebst du schon wieder einige Zeit in Deutschland und so rückblickend, was hast du für dich ganz persönlich mitgenommen? Also welche Erfahrungen aus der Zeit in Australien haben dich anschließend jetzt in Deutschland und auch im Studium weitergebracht und inspirieren dich vielleicht auch heute noch?
Was ich persönlich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall diese Entwicklung, die man selber macht. Wie gesagt, du wirst ins Wasser geworfen, musst Entscheidungen treffen. Und ja, vorher war es halt immer so: Man hat zu Hause gewohnt, irgendwie die Schule hatte schon alles gemacht, Abi war ja auch irgendwie so ein Selbstläufer. Du kriegst halt, ich meine, das Abi bestehen ja schon irgendwie die meisten, die sich da mal ein bisschen mit Lernen beschäftigen. Und da muss man ja nicht großartig für kennen. Und auf einmal hieß es dann halt: Ja, ist mir egal, was du kannst, so, du bist jetzt auf der Straße. Und das war halt erstmal eine Umstellung, die man halt erstmal machen muss. So von irgendeiner Mama macht schon was für dich und wenn nicht, gehst du halt zu Mama. Zu, ja gut, hier macht keiner was und ich habe Pech. Und damit muss man erstmal umgehen können. Und das ist halt, das nimmt man halt persönlich mit. Auch einfach einen gewissen Reifeprozess. Man findet sich halt natürlich persönlich selber, so blöd es vielleicht klingt, aber man findet sich halt selber. Und ja, das sind halt so die Sachen, die man persönlich mitnimmt. Welche Erfahrungen mir im Studium helfen, ist halt auch genau dieses Gereiftsein. Man kennt sich besser. Das hilft natürlich im Studium ungemein, wenn man sich halt selber kennt und weiß, was man kann, was man nicht kann. Und das sind natürlich Faktoren, die sind im Studium fast unbezahlbar. Aber was natürlich bei mir, ich studiere auf Englisch. Von daher sind natürlich meine Englischkenntnisse, die ich in Australien gelernt habe, auch unabdingbar. Von daher helfen die mir auch extremst weiter. Ja. Ansonsten weiß ich nicht, ob mir das im Studium so viel noch hilft. Es ist halt einfach wirklich mehr dieses Gereiftsein und man fühlt sich halt auch ein bisschen älter. Und das ist halt nie ein Nachteil im Leben und auch im Studium nicht. Oder was mich auch inspiriert hat, sind die Leute, die alle sehr, sehr nett sind. Das ist einfach eine unfassbare Freundlichkeit der Menschen. Und das finde ich schon sehr inspirierend. Du lernst auch, dass du nicht immer recht hast, dass man einfach mal falsch liegt. So, du hast halt manchmal Meinungen, die sind halt einfach falsch. Und du lernst auch Dinge aus anderen Blickwinkeln zu sehen und nicht immer direkt Leute zu verurteilen, nicht immer direkt irgendwas negativ zu sehen, sondern auch zu sehen, auch das Positive in schlechten Situationen zu sehen. Und ja, das hilft einem natürlich auch im Studium und das hilft einem auch generell in jeden Lebenssituation. Und ich glaube, das gehört auch einfach zu so einem gewissen Reifeprozess hinzu, dass du halt merkst, dass andere Personen aus ihrer Perspektive recht haben, obwohl du in deiner Perspektive auch recht hast. Und dass einfach Situationen verschiedene Blickwinkel haben und nicht immer eindeutig sind. Und ich glaube, das lernt man da auch. Und von daher, ja, das ist auch, glaube ich, sehr inspirierend gewesen. Oder das hat man, ja, das lernt man da eher. Das war jetzt nicht so inspirierend. Inspirierend sind, glaube ich, eher so die Leute, die du triffst, die vielen verschiedenen Leute, die Meinungen, die Konversationen, die du hast. Und ja, du wirst halt mit unheimlich vielen Leuten über unheimlich viele verschiedene Sachen reden und diskutieren und so ein breites Spektrum an Meinungen haben. Und am Ende hast du halt so viele inspirierende Meinungen gehört und Personen getroffen. Und das ist einfach auch etwas sehr Schönes. Und das inspiriert dich dann oder mich dann auch. Auch, ja.
Ja, danke dir, lieber Tom. Das hast du sehr schön gesagt. Ich finde, das klang sehr inspirierend. Und vielleicht haben da draußen jetzt schon ein paar Leute Lust bekommen, ein Work and Travel zu machen in Australien oder vielleicht auch woanders. Und hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abschließend noch ein paar Tipps, die für sich ein Work and Travel in Betracht ziehen?
Also Tipps ist halt eher, ich kann halt von meinen Fehlern berichten. Und ja, also man muss halt gewisses Startkapital mitnehmen. Und zu der Visumsbeantragung gehört auch, dass man 3.500 Euro nachweisen muss. Die werden an sich nie kontrolliert. Von daher ist es nicht so dramatisch, wenn man die nicht hat. Die meisten machen es auch so, dass sie sich kurz von den Eltern 1.000 Euro leihen, dann den Beleg sich ausdrucken, dass sie das Geld auf dem Konto haben und dann das Geld wieder zurücküberweisen. Ich würde empfehlen, nehmt 3.500 Euro wirklich mit. Das Geld ist da nicht umsonst vorgegeben. Einfach weil es hilft als Startkapital. Du musst halt erstmal einen Job finden, du musst halt erstmal eine Stadt finden, in der du dich wohlfühlst. Dann musst du ein Hostel bezahlen. Bis du deinen Job gefunden hast, musst du halt mit all deinem Startkapital überleben können. Oh. Und dann, wenn du Pech hast, zahlt dich dein Job nicht aus. Das kann alles passieren. Auf jeden Fall. Musst halt immer vorsichtig sein. Und es schadet nie, gewisses Geld oder gewisse Rücklagen zu haben, auf das man dann immer zurückgreifen kann. Ansonsten Tipps, ja, von meinen Fehlern halt. Ich bin halt 6 Monate in Melbourne geblieben, was nicht schlau ist. Bleibt nicht allzu lange in einer Stadt. Ich glaube, 3 Monate in einer Stadt ist sehr schön, wenn man die Stadt sehr, sehr schön findet. Und Melbourne ist eine wunderbare Stadt. Aber ich glaube, nach 3 Monaten zum Beispiel reicht es dann auch. Da muss man nicht 5, 6 Monate bleiben. Es reicht wirklich, wenn man die Stadt auswendig kennt, dann kann man auch gehen. So gefühlt. Wenn man da einen schönen Job hat, dann hat man in 3 Monaten auch genug Geld gespart. Und ja, von daher, ich würde viel rumreisen und währenddessen weniger und währenddessen immer mal arbeiten, aber nicht mehr die ganze Zeit in einer Stadt bleiben, so wie wir das gemacht hatten. Von daher, ja. Noch ein Tipp, seid offen für alles. Ihr werdet so viele verschiedene Menschen treffen, ihr werdet so viele verschiedene Leute treffen. Und ein Tipp, den man halt geben kann, ist, seid offen für alles. Denkt nicht so, das sieht ja komisch aus, also mit dem rede ich nicht. Wir sehen alle komisch aus für irgendwen. Und von daher einfach offen sein für vieles, das lernt man natürlich auch. Einfach diese Offenheit so für andere Meinungen, für Personen oder auch auf Leute hinzugehen. Und einfach mit denen zu reden. Und das sind Sachen, die man dort lernt. Und ja. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen.
Ja, du konntest, ich glaube, nicht nur uns hier im Studienkompass, sondern vor allem unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen helfen. Du hast spannende Sachen berichtet. Ja, die Tipps waren, denke ich, auch nochmal sehr hilfreich. Insofern danken wir dir ganz herzlich, dass du dabei warst. Und ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Das war jetzt vorerst unsere letzte Studienkompass-Podcast-Folge von Raus in die Welt. Aber keine Sorge, die nächsten kommen bestimmt, und zwar dann im Jahr 2020 zu anderen und spannenden neuen Themen rund um den Studienkompass. Und wir wünschen euch eine tolle Weihnachtszeit. Habt ein besinnliches Fest mit euren Familien. Genießt die freien Tage, entspannt euch, und dann wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, und wir freuen uns, euch dann nächstes Jahr wieder dabei zu haben hier bei dem Studienkompass Podcast. Musik